Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Dieser. Hallo und herzlich willkommen. Premierminister Tusk schlägt 3 Schritte zu einer raschen Stärkung Europas und der Ukraine vor. Außenminister Sikorski trifft sich zu Krisengesprächen mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio. Und Trumps Annäherung an Russland zeigt bereits erste Effekte. Moskau stellt neue Forderungen diesmal in Hinblick auf NATO-Staaten. Mehr dazu heute im Infoteil. Außerdem, das Museum für moderne Kunst öffnet heute seine Pforten für das Gesamtpublikum und zeigt 150 Werke aus seiner Kollektion. Über die Struktur und die Highlights der ersten Ausstellung sprechen wir mit Kuratorin Magdalena Liebska. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: keine Fortschritte nach Kellogg-Besuch in Kiew und Sikorski in Washington, Krisengespräche mit US-Außenminister Rubio. Der Besuch des US-Sondergesandten Keith Kellogg in Kiew hat keine erkennbaren Fortschritte gebracht. Nach dessen Treffen mit Präsident Volodymyr Zelensky blieb eine gemeinsame Pressekonferenz aus, was Beobachter als Zeichen fehlender Ergebnisse werten. Während Zelensky die Bereitschaft zur Zusammenarbeit betonte, kritisierten ukrainische Kommentatoren den Fokus der Gespräche. Laut Publizist Vitali Portnikov sei es eine surreale Situation, dass nicht über ein Kriegsende, sondern über die Nutzung ukrainischer Ressourcen durch die USA verhandelt werde. Experten vermuten, dass Trumps Hauptziel nicht der Frieden, sondern persönliche Anerkennung sei. Der frühere russische Außenminister Andrei Kosirow spekulierte, Trump ist nicht daran interessiert, wer siegt oder verliert. Sein Ziel ist der Friedensnobelpreis für die Beendigung des Krieges. Polens Premierminister Donald Tusk hat auf X 3 zentrale Maßnahmen gefordert, um die Sicherheit Europas und der Ukraine zu stärken. Erstens, Ukraine-Hilfe durch eingefrorene russische Vermögenswerte finanzieren. Zweitens, verstärkter Schutz des Luftraums und der EU-Außengrenzen zu Russland. Und drittens, neue fiskalische Regeln für höhere Verteidigungsausgaben. Tusk drängt auf eine schnelle Umsetzung und betonte, dass genug geredet wurde. Ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitsstrategie ist die NATO-Mission Baltic Sentry, die die Ostsee sichern soll. Zudem setzt sich Polen dafür ein, Verteidigungsausgaben aus den EU-Haushaltsdefizitberechnungen auszuklammern, um Investitionen in die Sicherheit zu erleichtern. Polens Außenminister Radosław Sikorski trifft heute in Washington mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio zusammen. Die Gespräche stehen im Zeichen wachsender Spannungen zwischen den USA und Europa, ausgelöst durch Trumps jüngste Außenpolitik. Ein zentrales Thema ist die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Europa kritisiert die US-Gespräche mit Russland in Riad, bei denen weder die Ukraine noch europäische Partner beteiligt waren. Der polnische Außenminister bleibt bis Montag in den USA und wird an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum 3. Jahrestag der russischen Invasion teilnehmen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Mike Waltz, hat gefordert, dass europäische Länder mehr für ihre Verteidigung ausgeben. Ein Drittel unserer Verbündeten kommt seiner NATO-Verpflichtung von 2% des Bruttoinlandsprodukts immer noch nicht nach, trotz eines Krieges vor unserer Haustür, sagte Waltz bei einem Briefing im Weißen Haus. Er unterstrich, dass Trump eine Erhöhung der NATO-Verteidigungsausgaben auf 5% des Bruttoinlandsprodukts erwartet. Gleichzeitig versicherte er, dass die USA zu ihren NATO-Verpflichtungen stehen, insbesondere zu Artikel 5. Karol Nawrocki, der von der PiS unterstützte Präsidentschaftskandidat, hat sich für eine stärkere polnische Beteiligung an Friedensverhandlungen ausgesprochen. Er wäre bereit, auch mit Putin an einem Tisch zu sitzen. Die Geschichte zeigt, dass Verhandlungen auch mit Menschen nötig sein können, die für Verbrechen verantwortlich sind, sagte er in einem Interview mit Virtualna Polska. Wie Nawrocki betonte, sollte auch die Ukraine am Verhandlungstisch sitzen. Gleichzeitig kritisierte er die Ukraine dafür, Polen nicht als gleichwertigen Partner zu behandeln. Er warf schließlich der EU vor, durch ihre frühere Russlandpolitik zum Kriegsausbruch beigetragen zu haben. Trotz seiner Kritik an Brüssel betonte Nawrocki, dass Polens Platz in der EU sei. Und der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, hat in Brüssel den Paweł Adamowicz-Preis für sein Engagement für Demokratie in Kriegszeichen erhalten. Der Preis würdigt Personen, die sich für Freiheit und Gleichberechtigung einsetzen. Warschau Stadtpräsident und Präsidentschaftskandidat der Bürgerkoalition Rafał Trzaskowski lobte Klitschko im Anschluss an die Verleihung als Symbol des Widerstands. Der nach dem ermordeten Bürgermeister von Danzig benannte Preis wird jährlich an Persönlichkeiten vergeben, die sich für Menschenrechte einsetzen. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Russland rüstet so schnell auf, als ob es sich für eine Konfrontation mit der NATO vorbereiten würde. Wie könnte ein solcher Angriff auf NATO-Staaten aussehen? Und welche beunruhigenden Effekte der Annäherung der USA an Russland sind bereits jetzt zu sehen? Mehr dazu in der Presseschau. Frankreich und Großbritannien planen eine Mission mit 30.000 Soldaten in der Ukraine, um die Souveränität Kiews zu sichern. Gleichzeitig wollen sie versuchen, Donald Trump für diese Initiative zu gewinnen, berichtet das konservativ-liberale Tagesblatt Rzeczpospolita. Am Montag, so die Zeitung, reist Emmanuel Macron nach Washington, um mit dem US-Präsidenten zu sprechen. Einen Tag später soll der britische Premierminister Keir Starmer folgen. Die geplante europäische Mission, so der Plan, würde in erster Linie überwachen, ob ein möglicher Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine eingehalten wird. Dazu kämen vor allem Kampfjets und Drohnen zum Einsatz, die von Stützpunkten in Polen und Rumänien aus operieren. Auch die Marine wäre beteiligt, mit dem Ziel, Russland daran zu hindern, ukrainische Häfen im Schwarzen Meer zu blockieren. Zusätzlich würden kleinere europäische Truppenkontingente an strategischen Orten in der Ukraine stationiert, etwa an Kernkraftwerken oder Regierungsgebäuden in Kiew. Zudem könnte mit der Mission erstmals seit Februar 2022 der kommerzielle Flugverkehr in der Ukraine wieder aufgenommen werden, heißt es weiter. Welche europäischen Länder sich außer Frankreich und Großbritannien an der Initiative beteiligen würden, sei jedoch noch unklar. Macron und Starmer wollen Trump dazu bewegen, Sicherheitsgarantien für die Mission zu geben. Im Fall eines russischen Angriffs würden dann US-Kampfjets aus Polen eingreifen. Offen bleibe zudem, inwieweit Polen in diese Pläne einbezogen worden sei. Außenminister Radosław Sikorski sei am Donnerstag zu Gesprächen mit US-Außenminister Marco Rubio in die USA gereist. Nach Informationen der Rzeczpospolita werde im polnischen Außenministerium intensiv diskutiert, ob sich Warschau stärker an der Initiative beteiligen solle. Premierminister Donald Tusk habe jedoch eine Entsendung polnischer Truppen entschieden ausgeschlossen, erinnert das Blatt. Für ihn stehe derzeit der Wahlkampf seines Parteikollegen und Warschauer Bürgermeisters Rafał Trzaskowski im Mittelpunkt. Bis zu den Präsidentschaftswahlen im Mai habe die Frage einer polnischen Beteiligung keine Priorität. Doch für eine Kursänderung könnte es später bereits zu spät sein, heißt es abschließend in der Rzeczpospolita. Europäische Geheimdienste warnen, dass Russland innerhalb der nächsten 5 Jahre zu einem groß angelegten Angriffskrieg in Europa bereit sein könnte. Sollte der Kreml die NATO als militärisch geschwächt oder politisch gespalten wahrnehmen, könnte er in einem regionalen Konflikt militärische Gewalt gegen ein oder mehrere europäische NATO-Länder einsetzen. Falls es zu einem Krieg mit der NATO kommen sollte, werde dieser mit einem russischen Überraschungsangriff beginnen, sagt der Generalmajor im Ruhestand Leon Komornitsky in einem Interview mit Defense24. Seiner Einschätzung nach würde sich Moskau zunächst auf Luft- und Raketenangriffe konzentrieren, bevor eine Bodenoffensive folgen würde. Experten zufolge rüste Russland derzeit in einem Tempo und Umfang auf, als würde es sich gezielt auf einen Krieg mit der NATO vorbereiten. Der General warnt zudem, dass Russland die in der Ukraine angewandten Taktiken auch gegen andere Länder einsetzen könnte. Komornitsky betont, dass Russland nicht darauf abzielt, das gesamte Territorium eines angegriffenen Landes zu erobern. Stattdessen gelte das napoleonische Prinzip: Es ist leicht, ein Gebiet mit Bajonetten zu erobern, aber schwer darauf zu sitzen. Ein Angriff würde daher vor allem darauf abzielen, die Gesellschaft des betroffenen Landes zu destabilisieren und politische Veränderungen zugunsten Moskaus herbeizuführen. Diese Strategie sei auch in der Ukraine zu beobachten. So deuten die Forderungen von Donald Trump und Wladimir Putin, dort Präsidentschaftswahlen abzuhalten, auf ein taktisches Kalkül hin. Putin argumentiere, dass Präsident Volodymyr Zelensky unrechtmäßig regiere. Die Durchführung von Wahlen unter den aktuellen Kriegsbedingungen sei jedoch hochproblematisch. Sollte der Krieg eingefroren werden, könnte sich in der ukrainischen Gesellschaft zunehmend die Frage stellen, wofür all die Opfer erbracht worden seien. Wie Defense24 unter Berufung auf das US-Magazin Foreign Policy berichtet, seien ein Sturz Zelenskys und anschließende Wahlen genau das, worauf Russland warte. Dies könnte Putin die Möglichkeit eröffnen, der Ukraine ihren Status als unabhängiger Staat zu nehmen. Langfristig würde das Land als geschwächter und instabiler Staat aus dem Konflikt hervorgehen, seines Territoriums beraubt und politisch gelähmt. Jeder Krieg diene letztlich politischen Zielen, heißt es weiter. Die Ukraine verfolge dabei nicht nur ihre eigenen Ziele, sondern auch die ihrer Unterstützer. Allen voran der Vereinigten Staaten, so General Leon Komornitsky im Interview mit Defense24. Donald Trumps Signale der Annäherung an Russland zeigen bereits Wirkung. Obwohl es bislang nur ein einziges Treffen gegeben hat, stelle Moskau bereits neue Forderungen, schreibt das Online-Wirtschaftsblatt Forsal. Demnach gehe es nicht mehr nur um die Ukraine. Russische Politologen würden keinen Hehl daraus machen, dass Frieden erst dann möglich sei, wenn auch andere Nachbarstaaten Russlands ihre Verteidigungsfähigkeiten aufgeben. In diesem Zusammenhang, lesen wir, würden insbesondere die baltischen Staaten und Polen genannt. Die Aufrüstung dieser Länder sei aus russischer Sicht allein das Ergebnis der aggressiven Politik der USA gegenüber Moskau, heißt es weiter. Besonders missfallen dem Kreml offenbar die Schulungszentren der NATO in Osteuropa. Sie würden laut russischer Darstellung dazu dienen, Angriffe auf die Finanz- und Energieinfrastruktur Russlands vorzubereiten. Auch die Datenverarbeitungszentren von Google in Finnland seien Moskau ein Dorn im Auge. Aus Sicht Russlands würden sie für nachrichtendienstliche Zwecke genutzt. Zudem kritisiere der Kreml, dass die USA den baltischen Staaten und Polen massenhaft HIMARS-Raketen liefern, da diese eine Bedrohung für russisches Territorium darstellen könnten. Die gleichen Bedenken habe auch das belarussische Militär, lesen wir. Minsk sei ebenso unzufrieden damit, dass Polen und die baltischen Staaten verstärkt in ihre militärische Infrastruktur investieren. Und so wiederhole sich das bekannte Muster. Staaten, die seit Jahren ihre Raketen auf andere richten und mit Atomwaffen drohen, zeigten sich empört, sobald jemand es wage, sich zu verteidigen, schreibt Forsal. Russland und Belarus nutzten erneut eine altbewährte Taktik östlicher Diktaturen, sich als Opfer darzustellen, während sie selbst anderen die Waffe an den Kopf hielten. Offensichtlich zählen sie darauf, dass Trump ihnen auch dieses Märchen abkauft, lautet das Fazit in Forsal. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Gleich geht's weiter, dann mit einem Blick hinter die Kulissen der ersten großen Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Warschau. Bleiben Sie dran.
A gdy patrzę tak, śmiejesz się.
Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud. By tak nasycić się, ale wciąż chcę to się mieć i rozgryzać te zagadki, te zagadki. O, ostatnio taką lekkę. Noc pogania dzień szafirowym zmierzchem. Tobie kocich gier nie dość jeszcze nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka.
Papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta.
Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko.
Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę.
Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute eröffnet das Warschauer Museum für Moderne Kunst seine Pforten für das Gesamtpublikum. 150 der insgesamt 4300 Kunstwerke aus der Sammlung des Museums werden derzeit ausgestellt. In vier großen Sektionen wird der Formenreichtum gezeigt, in dem die moderne Kunst funktioniert. Arkadiusz Huber hat mit Magdalena Liebska aus dem Kuratorenteam über die Vision des Museums gesprochen.
Die Dauerausstellung ist eigentlich eine wirklich Nicht-Dauerausstellung, wie sie das Museum auf seinen Internetseiten wirbt. Ich kann mir schon etwas darunter vorstellen, aber aus der Sicht der Kuratorin, was versteckt sich dahinter, warum eine Nicht-Dauerausstellung?
Mit diesem Titel eigentlich sprechen wir die Gewohnheiten des Publikums an. Meistens, wenn die Leute ins Museum kommen, die fragen nach der Dauerausstellung, besonders wenn es sich um die Sammlung handelt. Die fragen nach der Dauerausstellung, weil in unserem Verständnis, Dauerausstellung ist eine Ausstellung, die die wichtigsten Kunstwerke und die wichtigsten Künstler zeigt. Mit diesem Titel Nicht-Dauerausstellung wollen wir sagen, dass in dieser Zeiten, wo die Informationsfluss so schnell ist, es ist eigentlich unmöglich, so einen Kanon der Kunst aufzustellen und dass wir das eigentlich nicht machen wollten. Wir sehen das ein bisschen als unmöglich. Und deswegen die Ausstellung, die wir jetzt öffnen, wird 8 Monate dauern, dann werden wir sie abbauen. Das heißt aber nicht, dass die Sammlung aus unserem Programm verschwindet. Ganz im Gegenteil, wir wollen aber die Sammlung immer in Zusammenhang mit anderen Sammlungen oder mit der Außenrealität zeigen.
Ich sehe auch eine Dauerausstellung als eine eben Dauerausstellung, die nicht gewechselt wird. Dafür haben wir die Sonderausstellungen, die immer wieder kommen und dann eben für kurze Zeit und dann immer wieder gehen. Bedeutet das, dass diese Nicht-Dauerausstellung ist eigentlich so eine immer wieder werdende Sonderausstellung?
Man kann es so sehen, also es gibt eigentlich 2 Gründe, warum wir diese Ausstellung nicht als Dauerausstellung haben wollten. Vor allem, weil wir denken, dass die Realität draußen sich so schnell wechselt, dass es ist unmöglich, eine Ausstellung zu machen, die jetzt für 3, 4, 10 Jahre gültig sein wird, like in dem Sinne, dass sie in einem Gespräch mit der Außenwelt sein wird. Das ist halt für so lange Zeit nicht möglich. Andererseits, wir sind eine sehr junge Institution. Wir haben uns gerade geöffnet und aus ganz praktischen Gründen, wir wollten jetzt nicht unser Gebäude von Anfang an zu blockieren mit einer Ausstellung, die dafür jetzt 10 oder 15 Jahre steht.
Welche Objekte werden grundsätzlich ausgestellt?
In der Nichtdauerausstellung zeigen wir meistens Werke aus unserer Sammlung. Das sind aber nicht nur Werke aus unserer Sammlung, die ganz jung ist, also im Verhältnis zu anderen Museuminstitutionen in der Welt. Deswegen haben wir unsere Sammlung mit Leihgaben kombiniert und auch mit den Werken, die wir für diese Ausstellung besonders bestellt haben. Diese Ausstellung ist eigentlich ganz divers, in dem Sinne, dass wir uns nicht den Kunstrichtungen widmen. Wir zeigen große internationale Namen, wie zum Beispiel eine deutsche Künstlerin Isa Genzken, Arthur Jaffer, ein amerikanischer Videokünstler. Wir zeigen Künstler, die aus den sogenannten globalen Süden, wie Cecilia Vicuña zum Beispiel. Wir zeigen aber auch Künstler aus Polen. Die Namen dieser schon historisch jetzt begründet sind, wie Mirosław Bałka, Alina Szapocznikow. Wir zeigen aber auch ganz junge Generation. Diese Unterschiedlichkeit eigentlich spiegelt den Charakter unserer Sammlung, der eigentlich ganz divers ist.
Wenn keine Kunstrichtungen in der Ausstellung, dann nach welchen Muster wurden Sie ausgewählt?
Die Ausstellung ist in 4 Abteilungen geteilt und jede dieser Abteilungen zeigt die Geschichte der Nachkriegskunst aus einer anderen Perspektive. Die erste Abteilung oder der erste Teil spricht über die Kunst, die politisch engagiert ist, über Künstler, die sich mit der politischen Realität auseinandersetzen, wie zum Beispiel die Künstler, die in realsozialistischen Muster jetzt ihre Arbeiten gemacht haben. Aber wir zeigen auch Künstler, die auch heute in verschiedene politische Bewegungen engagiert sind, zum Beispiel die ganz junge Generation, die sich mit dem Klimawechsel auseinandersetzt. In dem Sinne, dass sie Teil der Bewegung, die gegen Klimawechsel streikt. Der zweite Teil der Ausstellung ist der Konsumkunst gewidmet und in der Abteilung zeigen wir Künstler, die sich mit der Modernität auseinandergesetzt haben, mit den Massprodukten, die produziert wurden, wie sich diese Massprodukte auf Kunst jetzt. Welche Wirkung hatten sie auf die Kunst? Der dritte Abteilung ist der Abstraktkunst gewidmet. Abstraktkunst als Synonym der modernen Kunst eigentlich. Und der vierte, der Spiritualität. Und was die Spiritualität heute bedeutet, was sie für die Künstler bedeutet, welche Art der Spiritualität ist für die Künstler wichtig?
4 verschiedene Bereiche. Welcher Bereich ist Ihr Lieblingsbereich, beziehungsweise welches Kunstwerk oder welche Kunstsammlung oder eine Gruppe von Kunstobjekten Ihre Lieblings sind?
Das kann ich nicht so einfach sagen. In jeder dieser Abteilung habe ich Künstler oder Werke, die ich besonders schätze oder mag. Ich bin aber mit meinen Kollegen Szymon Maliborski für die 4. Abteilung verantwortlich. Also wir haben zusammen gearbeitet an der Abteilung der Spiritualität in der heutigen Kunst gewidmet ist.
Wie muss man das verstehen? Spiritualität in der heutigen Kunst?
Das war genau unsere Frage, weil die Kunst seit Anfang mit der Religion, mit der Spiritualität, kann man sagen, verbunden war. Heute aber spielt die Religion eigentlich nicht so eine große Rolle, auch nicht in der Kunst. Das heißt aber nicht, dass das spirituelle Leben, die existenzielle Reflexion in der Kunstwerke nicht mehr präsent ist. Was ist ganz charakteristisch für unsere Zeit, würde ich sagen, dass viele Künstler sehen, unsere Anwesenheit auf der Planet ist auch durch andere Organismen bestimmt. Also dass nicht nur Menschen Akteure auf der Planet sind. Und das sehen wir auch als eine Art der spirituellen Einstellung gegenüber der Welt.
Das Museumsgebäude sieht spektakulär aus. Es kann selber doch als eine riesige moderne Skulptur gesehen werden. Wie sehen Sie als Kuratorin die Räumlichkeiten?
Für mich, dieses Gebäude ist eigentlich ein Kunstwerk, besonders wenn man das Gebäude von innen ansieht. Es ist sehr schön und spektakulär. Es ist sehr durch die Light beleuchtet. Und ich habe mich ein bisschen gewagt, in diesen Räumen Kunst zu installieren, weil ich dachte ein bisschen, dass wir diese Harmonie zerstören werden. Das ist aber nicht passiert, zum Glück. Der Architekt Thomas Pfeiffer, während seines Vortrags, wenn wir das Gebäude geöffnet haben, sagte, dass dieses Gebäude oder dass sein Ziel war, dass dieses Gebäude ein Rahmen für die Kunst ist. Deswegen ist das Gebäude auch so weiß, sodass jetzt alle anderen Farben, die wir hier sehen, kommen von der Kunst und die sind jetzt nicht in Konkurrenz mit dem Gebäude selbst. Aber die Kunst hier sieht sehr gut aus, besonders großformatige Kunst in diesen monumentalen Gebäuden sieht wirklich gut aus.
Sie hatten Angst, dass die Räumlichkeiten durch die Kunst semi zerstört werden. Wie kommunizieren also die Kunstgegenstände mit den modernen Räumen hier?
Eigentlich schaffen diese einen Rahmen für die Kunstwerke. Also wenn die Kunstwerke in dem Raum installiert sind, wird der Raum selbst zu einem Hintergrund. Und das war jetzt eigentlich das Ziel, das der Architekt erreichen wollte.
Welche Vision begleitet das Museum?
Wir sind eine ganz junge Institution. Wir sehen uns aber als eine Institution, die in einer globalen Welt funktioniert. Also wir sind natürlich auch polnischen Kunst gewidmet und polnische Kunst und Kunst aus der Region Osteuropa ist uns besonders wichtig. Aber wir wollen die jetzt nicht in der Isolation sehen. Deswegen ist auch unsere Sammlung auch eine globale Sammlung. Und wir gucken immer, wie das, was in Polen passiert ist, widerspiegelt sich in anderen Ländern oder anderen Kunstregionen und umgekehrt, wie sich die globale Einrichtungen auf polnische Szene auswirken.
Sagt Magdalena Lipska vom Kuratorenteam des Museums für Moderne Kunst in Warschau im Gespräch mit Arkadiusz Woba. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde. Aus Warschau einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lenzo. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache, täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.